Ja, lass uns unsere Bibel aufschlagen, liebe Geschwister, im Evangelium des Johannes, Johannes Evangelium, und wir setzen unsere Betrachtung dieses Evangeliums fort. Im Kapitel 2 stehen wir gerade und heute sehen wir uns auch die Hochzeit zu Kana. Kapitel 2, da werden wir die Verse 1 bis 12 lesen. Johannes 2, die Verse 1 bis 12. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Also es sind hier Eimer im Sinne von Messeinheiten, von also circa 40 Liter. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis ohne hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn alle getrunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihm. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Lass uns noch mal kurz beten. Wir bleiben sitzen. Herr, unser Gott, dein Wort ist Wahrheit, dein Wort enthält alles, was wir benötigen, um selig zu werden. Dein Wort ist auch unsere Speise, er befähigt uns auch, Gemeinschaft mit dir zu haben. Er erhält unser geistliches Leben. Ja, wir danken dir, dass wir darin alles, was wir benötigen, um ein frommes Leben zu leben, Trost zu haben, Mut und Freude für unseren Alltag. Wir bitten dich, öffne unseren Verstand, unser Herz, dass wir deine Worte verstehen und aufnehmen. Amen. Ja, in unserer letzten Botschaft haben wir gesehen, wie Jesus seine ersten Jünger berufen hat. Wir erinnern uns das, was wir in Kapitel 1 gelesen haben. Zunächst war das in Judäa und dann in Galiläa. Insbesondere die Berufung des Nathanael lässt bereits erahnen, was das öffentliche Wirken Jesu auszeichnen wird. Jesus hat ihm verkündet, dass die Jünger den Himmel offen sehen werden und Engel auf den Menschensohn herab und hinaufsteigen werden. Und insbesondere der messianische Titel Sohn des Menschen oder Menschensohn, den Jesus sich selbst zuschreibt, lässt vermuten, dass sein Dienst etwas ganz Außergewöhnliches sein wird. Johannes wird später sagen, dass Jesus eine Vielzahl von Wundern vollbracht hat, dass die Juden, das lesen wir in Kapitel 12, dass die Juden trotz dieser Wunder nicht an ihn geglaubt haben. Johannes erwähnt diese Wunder, um die Göttlichkeit Jesu zu belegen. dass Jesus Gott ist. Das haben wir schon mal im Vorwort gelesen, dass das Wort Jesu, dass das Wort, das Fleisch geworden ist, göttlich ist. Ja, und hier haben wir mit einem Wunder, mit der Verwandlung von Wasser in Wein bei dieser Hochzeit zu Kana. Und es wird uns gesagt, das ist das erste der Wunder, die Jesus getan hat. Das ist auch das erste Wunder, das im Evangelium hier des Johannes auch berichtet wird. Und er sagt in Vers 11, dass Jesus seine Herrlichkeit dadurch offenbart hat. Das griechische Wort für Wunder, was jetzt mit dem Wort Wunder übersetzt wird, lautet Semeion, und Semeion bedeutet auch Zeichen. Und von diesem griechischen Wort kommt auch vielleicht das Wort, das einige kennen, das Wort Semantik oder semantisch. Und das will auch damit sagen, dass Wunder, das Zeichen auch eine tiefe geistliche Bedeutung haben. Es sind konkrete Beispiele dafür, was Johannes meint, wenn er von den Gnaden spricht, mit denen wir durch Jesus beschenkt wurden. Wir lesen, wir erinnern uns, wir sind um Gnade gesegnet worden. Ja, lass uns zunächst den Kontext auch dieses Wunders sehen. Die Rede ist von einer Hochzeit. Und zur Zeit des Neuen Testaments war eine Hochzeit ein freudiges Ereignis, genauso wie heute. Mit dem Unterschied, gestern haben wir auch eine Hochzeit gehabt, in Liebesheim, wo wir wohnen. Aber das ist ein großer Unterschied. Diese Hochzeit ist jetzt vorbei. Das Brautpaar geht wahrscheinlich auf Hochzeitsreise. Es war anders in der Zeit des Neuen Testaments. Eine Hochzeit, wie auch heute im Orient, eine Hochzeit hat viel länger gedauert. Es war üblich, eine ganze Woche, eine Woche lang zu feiern. Der jüdischen Mishnah zufolge, das ist Tradition, sollte eine Hochzeit an einem Mittwoch stattfinden, wenn die Braut noch eine Jungfrau war, und an einem Donnerstag, wenn es sich um eine zweite Ehe handelte. Wie ist es abgelaufen? Zunächst hat sich der Bräutigam mit seinen Freunden nachts zum Haus der Braut begeben, um sie abzuholen. Und dann hat ein Zug angefangen. Dieser Zug ging vom Haus der Braut bis zum Haus der Bräutigam, wo das Hochzeitsfest stattgefunden hat. Und der Weg bis dahin wurde auf seiner gesamten Länge von den besten Freundinnen der Braut beleuchtet mit Laternen. Das sehen wir zum Beispiel in dem Gleichnis der klugen und der törichten Jungfrau. Es geschah nachts und dieser Weg wurde beleuchtet mit Lampen, mit Laternen. Über die religiöse Zeremonie wissen wir sehr wenig. Wir haben wenige Einzelheiten. Die heute verwendete Symbole, wie zum Beispiel die Schuppa, das ist Hochzeitsbalakin, gehörte damals nicht zu der Hochzeit. Das ist etwas, was im späten Mittelalter eingeführt wurde. Deshalb wissen wir sehr wenig über diese religiöse Zeremonie. Es war auch üblich, viele Gäste einzuladen. Und es war mehr als ein Familienkreis. Ich erinnere mich, dass damals mit einem Freund wir zu einer Hochzeit, als wir in Marokko waren, wir sind zu einer Hochzeit eingeladen, obwohl der Bräutigam, der uns eingeladen hat, uns überhaupt nicht kannte. Der hat auch gesagt, wenn ihr wollt, kommt, ihr seid herzlich eingeladen. Und also wir sehen schon, wie eine Hochzeit stattgefunden hat. Es sind manchmal auch nicht geladene Gäste auch plötzlich erschienen. Lesen hier, dass Jesus auch dabei war. Das Fest war wahrscheinlich, es ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich hatte das Fest schon seit mehreren Tagen angefangen, als Jesus mit seinen Jüngern zu dieser Hochzeit gekommen ist. Und das erklärt wohl, warum der Wein ausgegangen war. In einem kleinen Dorf wie Kana war in Galiläa, lesen wir, nicht sehr weit von der Stadt Nazareth, auch Stadt Nazareth, es war auch ein Dorf. Wir haben auch gelesen, wir erfahren auch später in den Evangelien, dass zum Beispiel der Nathanael, der zu einem Jünger Jesu geworden ist, aus dieser Stadt stammte. So eine ganz kleine Stadt. Und es war in einer solchen kleinen Stadt auch schwierig, bestimmte Einwohner auszuschließen. Deshalb war wahrscheinlich die ganze Stadt auch dabei. Und aus diesem Grund war es auch schwierig und kostspielig, den Bedarf an Speisen und Getränken zu decken für eine Familie, die vielleicht nicht sehr reich war. Wein war ein unverzichtbarer Bestandteil eines gelungenen Festes. Und je besser die Stimmung war bei einer Hochzeit, und desto reichlich floss der Wein. Also es muss wirklich eine Hochzeit gewesen sein, wo die Leute große Freude haben. Das erklärt auch, dass der Wein auch schnell ausgegangen ist. Sollte während einer Hochzeit der Wein ausgehen, wie es hier der Fall war, galt dies als Zeichen mangelnder Planung oder gar als Zeichen von Geiz, was dem Ansehen einer Familie schweren Schaden zufügte in der damaligen Gesellschaft. Normalerweise musste die Familie des Bräutigams die Kosten für das Fest tragen. Es ist nicht so wie heute, wo die Familien sich auf die Kosten aufteilen. Damals war das die Familie des Bräutigams, die alles bezahlen musste. Es war sogar so, dass wenn die Familie der Braut in Ansicht war, dass der Bräutigam seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen war, konnte dies schwere Folgen haben. Das konnte in manchen Fällen sogar dazu führen, dass die Hochzeit abgesagt wurde. Und es scheint, dass hier die Familie des Bräutigams in Kana zwar nicht leichtfertig war, das ist nicht der Grund für dieses Problem, sondern es waren wahrscheinlich finanzielle Gründe. Sie hatten nicht genug Geld, um genügend Geld zu kaufen. Und in einer Schamkultur wie in Israel galt es als beschämend, unzufriedene Gäste zu haben. Das ist der Grund, warum hier Maria sich große Sorgen um diese Familie macht. Sie spürt eine gewisse sie spürt mit und macht sich auch Sorgen. Möglicherweise gehörte sie zum Organisationsteam, was erklären würde, warum sie von dem Weinmangel wusste. Die anderen Gäste haben nichts erfahren bis dahin. Eine andere Erklärung ist, dass sie auch der Familie nahe genug stand, um diskret über das Problem informiert worden zu sein. Aber das sind Spekulationen, wir wissen nicht genau. Auf jeden Fall hält es Maria für angebracht, ihren Sohn zu informieren, ihn einzuschalten. Und Jesus, lesen wir, saß unter den Gästen zu diesem Zeitpunkt. Die Reaktion Jesu, die, wie wir im Vers 4 lesen, verdient unbedingt eine Erklärung. Als Jesus informiert wurde, sprach er zu seiner Mutter: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es klingt nach einer schroffen Reaktion hier. Was bedeutet das, was er sagt? Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ja, ich möchte zunächst sagen und betonen auch, dass es auf diese Frage keine wirklich zufriedenstellende Antworten gibt, dass der griechische Satz hier ziemlich unklar ist. Wörtlich heißt es hier, was mit dir und mir? Oder man könnte auch sagen, was zwischen dir und mir? ist auch sehr möglich, also sehr viele Auslegungen auch ermöglicht. Man kann daher nur Vermutungen darüber anstellen, was Jesus genau damit meint. Wir versuchen auch vielleicht aus dem Kontext auch uns da vorzustellen, was er sagt und warum er das sagt. Scheint so, als würde Maria ihren Sohn hier zunächst mit der Autorität eine Mutter ansprechen. Maria weiß, Jesus ist mein Sohn, also ich habe als Mutter ein gewisses Befugnis und ich kann ihm Dinge auch anordnen. Und zum anderen war sie auch überzeugt, dass Jesus der Richtige war, um eine solche Situation zu lösen. Auch wenn Jesus, lesen wir auch, bis dahin noch kein Wunder vollbracht hatte. Das geht aus dem Vers 11 hervor, wo gesagt wird, es war das erste Wunder, das Jesus vollbrachte. Also weit auch entfernt von diesen eigentlich apokryphen Evangelien, die berichten, dass Jesus schon in seiner Kindheit auch Wunder vollbracht hatte. Maria wusste dennoch aufgrund der Weissagungen über ihren Sohn, wer er war, dass er der zukünftige Messias Israel war, sein sollte. Und die recht heftige Reaktion Jesu lässt sich auch hier wahrscheinlich dadurch erklären, dass er versteht, dass seine Mutter erwartet, er werde auf ihren Befehl hin ein Wunder vollbringen. Wahrscheinlich erwartet die Maria, dass Jesus ein Wunder vollbringt. Und Jesus erahnt das. Und Jesus macht hier klar, dass er, was diese Dinge angeht, also was er tun soll, öffentlich, das sind Dinge, die ihm nur der Vater im Himmel auftragen soll und dass er von niemandem Anweisungen entgegennehmen muss. Es klingt eigentlich so, als hätte Maria gesagt, ja Kind, Sie haben keinen Wein mehr und deshalb müssen wir dringend was unternehmen. Also ich, du und ich, wir müssen was dringend unternehmen als Familie. Können diese Leute nicht im Stich lassen. Und Jesus hätte darauf geantwortet, vielleicht das übersetzt im gewissen Sinne, was er sagt hier, gnädige Frau, er sagt Frau, also er sagt nicht Mutter, sondern Frau, also gnädige Frau. Was meinst du hier mit wir? Wir müssen was tun. Was meinst du damit? Weißt du, was du sagst? Oder weißt du, was du von mir forderst? Jesus betont, seine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber von welcher Stunde spricht er hier, wenn er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen? Wir wissen, dass im Prinzip diese Aussage sich auf seinen Tod am Kreuz bezieht und auch auf seine Auferstehung. Aber es könnte hier eine andere Bedeutung haben. Es könnte auch den Zeitplan seines öffentlichen Wirkens betreffen. Also es könnte den Augenblick betreffen, wo Jesus wirklich sich öffentlich als Messias erweist. Und Maria versteht auch sofort, was Jesus sagen will. Und sie überlässt ihm die Entscheidung, wie es für richtig hält. Die Tatsache, dass sie auch zu den Dienern sagt, tut alles, was er euch sagen wird, zeigt, dass Maria schon einige Sachen eingeleitet hatte. Sie hatte bereits wahrscheinlich die Diener beauftragt, sich in den Dienst Jesu zu stellen. Auf jeden Fall scheint Jesus bei dieser Gelegenheit eingreifen zu wollen. Das ist nicht, weil er sagt, meine Stunde ist nicht gekommen, dass er doch nicht eingreift. Was passiert dann? Wir erfahren in Vers 6, dass es dort 6 leere Steinkrüge gab, die die Juden für ihre Waschrituale verwendeten. Jeder dieser Krüge fasste zwischen 80 und 20 Liter, das sind diese Einheiten von 40 Liter ungefähr, also 2 oder 3,5. Das bedeutet eine Kapazität von 80 bis 120 Liter. Und Jesus befiehlt den Dienern, diese Krüge mit Wasser zu füllen. Das ist eine aufwendige Arbeit auch in der kurzen Zeit. Das bedeutet, dass die Diener, wir wissen nicht, wie viele das waren, aber es waren sicherlich nicht sehr viele. Sie müssen Wasser in der Nähe des Hauses schöpfen. Also das Wasser floss nicht irgendwie aus der Leitung. Und diese Arbeit war sicherlich keine geringe Aufgabe. Und der Satz auch, den wir hier haben, sie haben diese Krüge bis zum Rand gefüllt, soll uns eine Vorstellung davon vermitteln, wie viel Wasser in Wein verwandelt wurde. Also es sind circa umgerechnet 600 Liter, die verwandelt wurde. Es zeigt aber auch, dass diese Diener ihre Arbeit sehr gewissenhaft erledigt haben. Jesus wies sie dann an, dem Leiter des Banketts ein wenig von diesem Wein zu bringen. Und das taten sie. Und dann erfahren wir auch, dass diese Person, also der Leiter des Banketts, es war wahrscheinlich ein Zeremonienmeister oder eine Art Verwalter, der von der Familie beauftragt wurde, sich um das Wohl der Gäste zu kümmern, vielleicht um die Menschen zu erleichtern in ihrer Aufgabe. Er ist sehr angenehm überrascht, als er diesen Wein probiert. Und er möchte dem Bräutigam ein Kompliment dafür machen, dass er einen so guten Wein bis jetzt aufbewahrt hat. Das lesen wir in Vers 10. Er sprach zu ihm, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn alle betrunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Das muss auch wahrscheinlich im Bräutigam sehr überrascht haben. Sich auch gefragt, wir wissen nicht, ob er informiert wurde, aber falls ja, dann hat er sich wahrscheinlich gefragt, was ist denn da, muss ein Wunder passiert sein. Ja, und wir kommen jetzt zu dem zweiten Teil dieser Botschaft. Was ist die Lektion aus diesem Wunder? Was bedeutet das, was wir hier lesen? Was lernen wir aus diesem ersten Wunder, das Jesus bei dieser Hochzeit vollbracht hat? Die erste Erkenntnis, die wir daraus gewinnen, ist, dass Jesus über sonderlich übernatürliche Kräfte verfügt, die es ihm ermöglichen, auch die chemische Zusammensetzung der Elemente zu verändern. Das ist etwas Außergewöhnliches hier, was passiert. Es geht um eine Verwandlung von Wasser in Wein. Wir wissen, dass in der Geschichte Chemiker versucht haben, Blei in Gold zu verwandeln. Die Elemente sind sehr nah voneinander, aber das ist, soweit wir wissen, nie passiert. Man kann sehr viele Dinge verwandeln, aber Wasser in Wein zu verwandeln, einfach so, ist sicherlich nicht sehr einfach. Aber was haben wir im Vorwort gelesen über Jesus? Johannes hat betont, auch dass Gott die Welt durch sein Wort erschaffen hat. Und es besteht hier auch eine eindeutige Gleichsetzung zwischen Jesus von Nazareth und zwischen dem Menschen Jesu und dem Mensch gewordenen Wort Gottes. Wenn dieses Wort Gottes der Schöpfer der ganzen Schöpfung war, es ist nicht erstaunlich, dass er auch die Macht hat, Elemente hier zu verwandeln. Liberale Theologen, die das Übernatürliche und auch die göttliche Natur Jesu Christi kategorisch ablehnen, sind der Ansicht, dass es sich bei diesem Wunder nur um eine symbolische Erzählung handelt. In Wirklichkeit ist kein Wunder passiert, sondern das ist etwas, was der Verfasser des Evangeliums erfunden hat, um das Wesen des Wirkens Jesu zu beschreiben. Im Rahmen des neuen Bundes bringt er neues Leben und Freude. Das versucht er auch durch diese Geschichte zu verdeutlichen. Aber nach dieser Auffassung ist kein Wunder passiert. Ja, ich würde nicht sagen, dass die Symbolik, von, auf die hier verwiesen wird, nicht zutreffend ist. Das ist schon richtig, wie wir später auch sehen werden. Aber eine solche Erfassung, dass es unmöglich ist für einen Menschen, auch wie Jesus, ein solches Wunder zu tun, ist auch grundsätzlich falsch. Denn sie schließt die Möglichkeit aus, dass Gott direkt in seine Schöpfung eingreifen würde. Und das ist auch eine Charakteristik dieser liberalen Theologie. Und viele Menschen heute, auch in der Kirche, der öffentlichen, der staatlichen Kirche, denken so, wenn man Pfarrer oder Pfarrerin fragt, was denken Sie über solche Wunder, ist es möglich? Wenn sie nein, das ist eine Geschichte, das hat eine symbolische Bedeutung, aber das ist tatsächlich nie passiert. Eigentlich ist der grundlegende Fehler dieser Theologie oder diese Auffassung, dass sie auf jeden Preis versucht, Glauben und Wissenschaft im Einklang zu bringen. Und deren Wissenschaft ist so etwas nicht möglich. Und damit der Glauben noch eine Berechtigung hat, sollte er auch der Wissenschaft nicht widersprechen. Es ist auch ein Vorwand hier. Es geschieht unter dem Vorwand, dass ein Gott, der ständig in seine Schöpfung eingreifen würde, die Autonomie der Natur, die Autonomie der Schöpfung und auch die menschliche Freiheit beeinträchtigen würde. Aber gleichzeitig macht es zu diesem Gott, es macht diesen Gott zu einem fernen und unpersönlichen Wesen. Diese Menschen sagen, sie glauben an einen Gott, aber man kann sich auch fragen, was für ein Gott? Was stellen sie sich für einen Gott vor, der irgendwann ein Wunder getan hat, er hat die Welt erschaffen, aber dann, oder er ist eigentlich der Ursprung dessen, was wir heute sehen, was wir heute erleben, aber irgendwann hat er sich zurückgezogen und er interveniert nicht mehr in dieser Schöpfung. Wunder geschehen in der Bibel zwar nicht jeden Tag, aber sie sind möglich, weil der Gott der Wunder auch ein allmächtiger Gott ist. Das müssen wir auch verstehen. Und das glauben wir als bibeltreue Christen. Wunder gehören nicht zum Alltag, aber sie sind möglich, weil Gott die Macht hat, in die Natur, die er erschaffen hat, auch einzugreifen. Aber es ist nicht alles, was wir hier haben. Die unendliche Weisheit und auch die Vorsehung Gottes zeigen sich nicht nur in diesem Wunder selbst, sondern auch darin, dass der Kontext hier dieser Geschichte und die verschiedenen Bestandteile der Geschichte eine tiefgründige symbolische Bedeutung haben. Der erste Hinweis bezieht sich auf die Wasserkrüge, die Jesus für sein Wunder verwendet. Es wird uns gesagt, dass sie zur Reinigung der Juden dienten. Sie verweisen also auf einen Brauch aus dem Alten Testament. Es wird auch gesagt, es gab 6 solche Gefäße und wir wissen, dass die Zahl 7 für Vollkommenheit und Vollendung steht. Die Zahl 6 soll auch hier symbolisieren Unvollkommenheit, etwas, das noch darauf wartet, vollendet zu werden. Der Hebräerbrief erklärt uns auch zum Beispiel, dass das alte Reinigungssystem des Alten Testaments, dieses System des Gesetzes, unvollkommen war. Es war unfähig, die Menschen perfekt vollkommen zu machen, sodass ihr Gewissen sie nicht mehr angeklagt hat. Indem Jesus Wasser in diese Krüge gießt und Wein aus ihnen schöpfen lässt, vollzieht er eine symbolische Handlung. Das Wasser des alten Bundes wird durch den Wein des neuen Bundes ersetzt. Gesetzliche und rituelle Ordnung des Judentums wird nicht einfach hier abgeschafft, sondern von innen heraus verwandelt, erfüllt und letztlich durch etwas Besseres ersetzt. Das ist, was diese Verwandlung auch uns verstehen lässt. Jedes Gefäß fasste ca. 80 bis 120 Liter, was bedeutet, dass Jesus zwischen 480 und 720 Liter Wein hervorgebracht hat bei diesem Wunder. Das ist eine gewaltige Menge für eine solche Hochzeit. Und dieser Überfülle ist sicherlich beabsichtigt. Die neue Ordnung, der Neubund, den Jesus auch bringt, ist keine geringfügige Verbesserung gegenüber dem alten Bund, sondern es ist ein überwältigendes, überfließendes Geschenk Gottes. Das verstehen wir auch, wenn wir lesen, dass wir Gnade um Gnade empfangen haben, dass die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus gekommen sind. Und das entspricht auch der prophetischen Vision vom messianischen Zeitalter, wie sie zum Beispiel im Buch des Propheten Amos, Kapitel 9, die Verse 13 und 14 beschrieben wird. Dort lesen wir, dort haben wir ein Bild. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da der Pflüger den Schnitter und der Traubenkelterer den Seemann ablösen wird. Dann werden die Berge von Moos oder von Traubensaft und Weinen triefen und alle Hügel überfließen. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städten wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. So ein Bild auf diese Überfülle, dieses erstaunliche Geschenk des neuen Bundes hier. Und in der prophetischen Tradition wird auch dieses messianische Zeitalter auch als großes Hochzeitsmahl dargestellt. Wir haben auch Jesaja 25 gelesen vorhin, und der Vers 6 beschreibt, wie Gott auf seinem heiligen Berg ein üppiges Festmahl für alle Völker bereiten wird, das ganz gute Weine da den Gästen auch angeboten werden und dass der Tod auch ein für alle Mal besiegt sein wird. Indem Jesus sein erstes öffentliches Wunder bei einer Hochzeit vollbringt, reiht er sich auch in diese eschatologische Tradition ein, also das, was auch die Endzeit betrifft. Er ist im Grunde genommen der Bräutigam, der kommt, um seine Braut, die Gemeinde, für sich zu holen. Und die Hochzeit zu Kana ist ein Vorgeschmack auf das messianische Festmahl, auf die endgültige Vereinigung zwischen Gott und seiner erlösten Gemeinde, die erlösten und der erlösten Menschheit, die bei der Wiederkunft Jesu auch stattfinden wird. Dieses Fest, dieses Hochzeitsfest, diese Hochzeitsfeier des Lammes. Aber der Wein in dieser Geschichte ist wahrscheinlich das bedeutendste Symbol, und das in mehrfacher Hinsicht. Es ist auch das Element, das Jesus zur Einsetzung des Abendmahls verwenden wird, später, indem er als Blut des neuen Bundes bezeichnet. Unsere katholischen Freunde berufen sich auch auf das Wunder von Kana, um die Verwandlung des Weines in das Blut Christi zu begründen. Aber wir werden nicht so weit gehen. Das sind Dinge, die wir als Protestanten nicht glauben. Wir lesen dennoch im Psalm 104, Vers 15, dass der Wein das Herz des Menschen erfreut. Und das messianische Zeitalter wird im Alten Testament mit außergewöhnlichem Überfluss und Freude in Verbindung gebracht. Die Hochzeit zu Kana ist ein Beispiel dafür, was Christus der Menschheit bringt: Fülle des Lebens, Freude und Gnade, wo zuvor Mangel und Unzulänglichkeit geherrscht haben. Jesus verwandelt nicht nur das Wasser in Wein, er verwandelt auch ein Fest, was auch eigentlich traurig geworden war, weil der Wein gefehlt hat, in ein Fest der Freude. Ja, ich komme zum Schluss. Wir wollen auch nicht so lange diese Predigt fortsetzen aufgrund der Temperatur. Wir wollen nur noch mal schauen, am Schluss auch diese Bemerkung des Zeremonienmeisters an den Bräutigam. Jedermann serviert zuerst den guten Wein, du hast aber das Beste bis jetzt behalten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die wichtigste theologische Botschaft dieser Geschichte hier. Das, was er hier sagt, impliziert, dass das Beste nicht der Vergangenheit angehört, sondern noch vor uns liegt. Die Vergangenheit, das ist der alte Bund, symbolisiert durch diese Wasserkrüge. Das Neue, das ist der neue Bund. Und Jesus, er führt hier eine radikale Verbesserung ein. Es ist nicht nur eine, er wird auch später sagen, es geht nicht darum jetzt, wenn ein Tuch zerreißt, das zusammen zu flicken, sondern es muss auch ganz erneuert werden. Und das ist auch, was hier passiert. Es ist eine radikale Verbesserung, auf die hier hingewiesen wird. Das Johannes-Evangelium bezeichnet die Wunder Jesu ausdrücklich als Zeichen, wie wir gesehen haben. Wir haben gesehen, dass diese Zeichen über das Wunder selbst hinausweisen. Sie sind mehr als ein Wunder, sondern sie haben eine Bedeutung. Das ist nicht irgendwie etwas, was wir einfach so einfach erfinden oder irgendwie unbegründete Dinge, die wir daraus schließen, sondern das ist wirklich auch, was dieses Wunder auch sagen will. Das Wunder von Kana wird als das erste der Zeichen bezeichnet, die Jesus getan hat. Und in dem Evangelium von Johannes werden noch 6 weitere Zeichen erwähnt. Und der Höhepunkt wird auch die Auferstehung des Lazarus sein. Und diese Auferstehung des Lazarus weist auch auf die Auferstehung Jesu hin, zeigt auch, dass er die Macht hat, den Tod zu besiegen und Menschen aufzuerwecken. Und diese Zeichen offenbart jede einen Aspekt der Person Jesu Christi. In Kana verkündet das Zeichen der Verwandlung von Wasser in Wein die alte Ordnung aus Ritualen, Gesetz und Unvollkommenheit wird verwandelt. Das messianische Zeitalter der Fühle, der Freude und der göttlichen Hochzeit hat jetzt begonnen. Und der Urheber dieser Verwandlung ist der Bräutigam selbst, Jesus, der den besten Wein für den Schluss aufbewahrt hat. Amen.
Ja, dann lass uns noch zur Überleitung zum Segen noch ein Lied singen. Das ist ein Vorschlag, Ben.